Es war im Neujahrslager vor ein paar Wochen. Saß ich in einer stillen Zeitgruppe. Da hatte es einen Teenager, 16-jähriges Mädchen. Und das erzählt so im Austausch: Ich wäre heute nicht hier, wenn ich nicht vor einem Jahr in diesem Lager zum ersten Mal in meinem Leben junge Menschen kennengelernt hätte, die irgendwie zum Ausdruck brachten, dass sie gerne gläubig sind. Sie hat das selbst nicht so positiv erlebt zu Hause, in der Gemeinde, in der Hausgemeinde, in der sie war. Und vor einem Jahr, also vorletztes Neujahrslager, musste sie ins Neujahrslager gehen. Nicht mit der Peitsche wurde sie da gezwungen, sondern mit Zuckerbrot. Die Eltern haben ihr gesagt, wenn du gehst, zahlen wir dir ein neues Snowboard. Und so war sie also im Neujahrslager und hat dann immer wieder auch zum Ausdruck gebracht, dass sie nicht unbedingt hier sein möchte. Ich war dann auch ein, zwei Mal auf der Piste mit ihr und anderen und auf dem Sessel hatten wir gute Gespräche. Ja. Und dann, ein Jahr später, sagt die gleiche Person: Wisst ihr, vor einem Jahr, ich habe die ersten paar Tage fast nicht überlebt. Da war so viel Liebe da, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und ich habe so gedacht, ich bin jetzt schon so oft in Lager und Gemeinden, ich spüre das gar nicht mehr. Und das war für sie so überwältigend. Die Liebe, die ihr da entgegengebracht wurde. Unterdessen war sie im Sommerlager, sie war im Neujahrslager, sie lebt mit Jesus. Das Thema unserer Serie ist ansteckend Christsein. Ansteckend Christsein. Und heute Abend geht es um, was ist das Evangelium? Ja, es geht darum, wir sind begeistert von Jesus und wir wollen das, wovon wir begeistert sind, begeistert weitergeben. Aber die Frage ist das, was unser Leben nachhaltig für alle Ewigkeit verändert hat? Was ist das Evangelium, beziehungsweise was ist es nicht? Darum geht es heute Abend. Das wird von allen drei Abenden der weitaus theoretischste Abend sein. Ich könnte euch auf etwas gefasst machen heute. Dann in zwei Wochen geht es um unsere Mitmenschen, dass wir sie verstehen. Wollen verstehen, wie unsere Mitmenschen ticken, damit wir das Evangelium so verkündigen können, dass sie es auch verstehen. Paulus hat mal gesagt in 1. Korinther 9, Vers 22, ich bin allen alles geworden, um unter allen Umständen wenigstens einige zu retten. Ja, aber wie genau sollen wir denn werden, damit wir wenigstens einige retten können? Darum geht es dann in zwei Wochen. Unsere Mitmenschen verstehen, ist ein Akt der Liebe. Schönes Bild hier. Und dann in vier Wochen geht es um unsere Mitmenschen, dass wir sie auch erreichen. Es geht um konkrete Hilfen, damit unser Christsein wirklich ansteckend ist. Ich werde dann in vier Wochen von Doris Bürki unterstützt. Sie ist verantwortlich in unserer Gemeinde für die Nacharbeit von Life on Stage und wird von daher auch das eine oder andere einfließen lassen. Das dann in vier Wochen. Heute beginnen wir mit: Was ist das Evangelium? Und die Frage ist ja schon, warum müssen wir uns dazu überhaupt Gedanken machen? Ich weiß nicht, mit welchen Gedanken ihr heute gekommen seid. Vielleicht habt ihr es gar nicht gewusst, dass heute das Thema ist. Jetzt denkt ihr, ja, wozu bin ich überhaupt da? Ich kenne doch das Evangelium. Das ist doch evident, offensichtlich, was das Evangelium ist. Ich muss sagen, so dachte ich auch vor ein paar Jahren, als ich da dieses sympathische Büchlein gelesen habe. Was ist das Evangelium? Gedacht, also, das ist doch logisch, was das Evangelium ist. Und dann lese ich da im Vorwort von D.A. Carson, ist das Vorwort geschrieben. Heute lautet die Frage, die den meisten Zündstoff bietet: Was ist das Evangelium? Gedacht, also naja, wir sind ja nicht überall einer Meinung, also auch hier in der Gemeinde nicht. Manche sehen das so und wenn ich dann Stichworte bringe wie Endzeit oder so, dann kommen die einen mit dieser Theorie und die anderen sehen das so. Und ich habe immer gedacht, okay, in gewissen Themen, die ich für weniger wichtig erachte, ist ja das ja auch nicht so ein Problem, wenn der das so sieht und der so. Aber beim Evangelium, dort sehen wir es als evangelikale Christen doch alle gleich. Also das ist doch immerhin noch der Punkt, der klar ist. Und dann lese ich hier, Kontext Amerika. Heute lautet die Frage, die den meisten Zündstoff bietet: Was ist das Evangelium? habe das gar nicht so richtig geglaubt, bis ich in jüngster Zeit mich sehr, sehr intensiv auseinandersetze mit den aktuellen Zeitströmungen, progressiver Theologie und so, und welche Auswirkungen das hat. Und dann plötzlich merke ich, es kommen immer wie mehr so Aussagen, bewusst oder unbewusst, die direkt auf den Inhalt des Evangeliums abzielen. Lange Zeit war ganz klar, dass wie der Verkündigung, darüber müssen wir sprechen. Also wie verkündigen wir das Evangelium, damit Menschen heute auch verstehen. Aber das war's. Das war eigentlich jahrelang klar. Jetzt leben wir aber heute in einer Zeit, in der auch postmodern denkende Menschen leben. Die Moderne oder sagt, es gibt eine Wahrheit, aber wir müssen darum ringen. Und die Postmoderne sagt, es gibt nur noch Wahrheiten. Übertragen aufs Evangelium, es gibt nicht mehr das eine Evangelium, sondern nur Evangelien. Und in diesen Zusammenhang hinein, zum Beispiel, setze ich folgenden Satz, der wurde an der Explo gesagt, das ist so die Speerspitze, die von der Explo bekannt wurde. So der Satz von Poppy: Es geht nicht darum, das Gleiche zu glauben, sondern an den Gleichen zu glauben. Jetzt bitte ich, schätze Poppy sehr, ich profitiere auch viel von ihm. Also für mich ist er ganz ein gläubiger Mann, nur dass ihr das richtig versteht. Und über die Explo möchte ich auch nichts sagen, ich war nicht dabei. Aber diesen Satz hier an sich, den möchte ich also wirklich schärfstens kritisieren. Was sagt Poppy damit? Er sagt damit, das Was ist nicht entscheidend, sondern das Wer ist entscheidend. Und damit nimmt er Wort und Gott, Geist auseinander. Wort Gottes und Geist auseinander. Und die Reformatoren haben dem Spiritualismus gesagt. Spiritualistisch. Und die Konsequenz ist, dass letztlich es nicht mehr darum gehen wird, was wir verkündigen, sondern wen wir verkündigen. Und das wird, das sage ich euch jetzt gerade schon, spätestens in ein paar Jahren dazu führen, dass man nicht mehr über die Hölle sprechen kann. Denn das ist nicht entscheidend, das Was, sondern nur noch das Wer. Es wird nicht mehr über Sünde gehen, nur noch das Wer. Hauptsache, du liebst Jesus. Das Was wird verdrängt, weil wir den Wer haben wollen. Und das finde ich sehr, sehr gefährlich. Denn wer das Was verliert, verliert letztlich auch das Wer. Also, meine, an wen glaubst du? Und warum glaubst du an den? Glaubst du an irgendein Bild, das du dir selbst gemacht hast von Gott? Oder an den, der dir aus der Bibel offenbart wird? Das ist die große Frage. Also, wer das Was verliert, wird auch das Wer verlieren. Das ist jetzt an sich genommen ja noch harmlos, aber es geht dann weiter. Letztlich habe ich dann im Communicatio, das ist die Zeitschrift des Magazins vom Theologischen Seminar St. Chrysona, habe ich von Manuel Schmid, ich habe bewusst entschieden, diese beiden Namen zu nennen, weil diese so öffentlich sind. Der Manuel Schmid ist Theologiebeauftragter vom ICF und richtet auf Chrysona, am IGW und am ISTL. Und er schreibt in diesem Magazin: Statt also zu behaupten, wir hätten die Essenz des Evangeliums in sicheren Behältern und wüssten daher für alle Zeiten und in jeder Situation, was das Evangelium ist, sollten wir unser Evangelium immer wieder riskieren, um es neu zu empfangen. Das heißt, es steht nicht von vornherein fest und wir können es nicht kontrollieren, welche Aspekte dran sind und greifen, wenn wir Christus verkündigen. Ich weiß nicht, ob ihr es in der Tiefe verstanden habt. Manchmal den Eindruck, viele evangelikalen Christen verstehen gar nicht mehr, was er sagt. Er sagt, wir müssen nicht nur das Wie diskutieren, sondern das Was. Wir müssen das Evangelium neu definieren. Das ist ein etwa dreiseitiger Artikel, das ist jetzt nur so ein Abschnitt aus diesem Artikel. Er plädiert, das Evangelium neu zu formulieren. Und deshalb, wenn ich das hier so lese, muss ich sagen, es ist neu und dringend, wichtig darüber zu sprechen, ja, was ist denn das Evangelium? Was ist das, was wir verkündigen? Und im zweiten Schritt, was ist es nicht? So, das zeigt ein bisschen die Brisanz. Jetzt kommen wir zum ersten Punkt. Was ist das Evangelium? Ich frage manchmal bei Mitgliederaufnahmegesprächen, kannst du mir das Evangelium in etwa 60 Sekunden erklären? Und dann sagt mir jemand, ja, so das Evangelium, das ist so, das steht so in Matthäus, das ist das Leben von Jesus, dann Markus, Lukas, Johannes, und habe ich gesagt, genau, das stimmt. Das ist natürlich auch Evangelium. Aber das meine ich nicht damit. Also was ist das Evangelium? Ich habe dann heute gegoogelt, Evangelium, und dann steht dort erstens Leben von Jesus, zweitens die Heilsbotschaft von Jesus Christus. Und das meine ich damit. Die Heilsbotschaft von Jesus. Das andere ist nicht falsch. Was ist das Evangelium? Die gute Botschaft übersetzt. Das Zentrum unseres Glaubens. Und wenn ich diese Frage stelle, dann ist nicht entscheidend, was für mich das Evangelium ist. Es ist entscheidend, was Gott selbst als das Evangelium definiert. Was sagt die Bibel uns darüber, was das Evangelium ist? Denn wir wissen in der Theologie nichts als das, was Gott uns offenbart hat. Das muss ich immer wieder betonen. Das, was Gott uns nicht offenbart hat, wissen wir nicht. Und ich kann auch nichts dafür, dass wir Gewisses nicht wissen. Weil Gott hat es uns nicht offenbart. Über das kann man dann spekulieren. Aber wir wissen nur, was Gott uns offenbart hat, weil wir keine anderen Quellen über Gott haben als die Bibel. Es gibt keine anderen gesicherten Quellen über Gott. Und was sagt also Gott in der Bibel über das Evangelium? Und da ist mal die Frage, ja, wo würdet ihr suchen, wenn ihr wissen möchtet, was das Evangelium ist? Könnt ihr euch kurz überlegen, wo in der Bibel suchen wir? Man könnte beispielsweise alle Bibelstellen suchen, wo das Wort Evangelium vorkommt. Dann nimmt man die und dann am Schluss macht man so wie bei einer Rechnung einen Strich und das Resultat aller Verse ist dann, das ist das Evangelium. Jetzt gibt es aber ein Problem. Die Apostel haben viel über Jesus, sein Leben und was er getan hat und welche Auswirkungen es hatte geschrieben, aber nur sehr selten den Begriff Evangelium benutzt. Zum Beispiel Johannes, der hat ja ein Evangelium geschrieben, drei Briefe und die Offenbarung, der verwendet ein einziges Mal das Wort Evangelium in Offenbarung 14. Schreibt aber viel Evangelium. Oder Petrus predigt in der Pfingstpredigt und verwendet nie das Wort Evangelium. Was ist das Evangelium? Am besten finden wir das Evangelium in Römer 1 bis 4. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, nehmt doch eure Bibel hervor. Schlagt mit mir auf. Römer 1. Römer 1. Das ist bereits für Luther und andere war das so die systematische Theologie der Bibel. Vermutlich am besten systematisch aufgeschrieben, was das Evangelium ist innerhalb der Bibel. Und da schreibt Paulus in Römer 1, Vers 16, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Dann schreibt Paulus vom Evangelium. Ab Römer 1, 17 und folgende. Natürlich schreibt er nicht alles, was wir zum Evangelium wissen. Ich meine, das könnt ihr da unendlich Seiten füllen. Deshalb ergänze ich auch noch das eine oder andere von anderen Bibelstellen. Mal das Erste, was wir in Römer 1 feststellen, ist, dass wir Gott gegenüber verantwortlich sind. Das ist der erste Punkt des Evangeliums. So steht in Römer 1, Vers 18, denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart. Wenn ich dann noch weiterlese, steht da, über alles gottlose Wesen und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Sehen hier, da ist Gottes Zorn, er kommt vom Himmel her. Und wir überlegen uns ja, warum ist Gott zornig über die Menschen? Und wenn wir dann weiterlesen, lesen wir davon, dass Gott der Schöpfer ist, Vers 20. Hat die Schöpfung der Welt ersehen, sodass kein Mensch eine Entschuldigung hat. Gott ist der Schöpfer und deshalb ist der Mensch ihm gegenüber verantwortlich. Und dann Vers 21 steht, denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da schreibt Paulus, Menschen wollten nicht an Gott glauben und stattdessen haben sie sich Götzen erdacht. Und irgendetwas nimmt immer den Platz von Gott ein im Leben. Wenn das nicht Gott ist, ist es etwas anderes, worauf wir unser Vertrauen setzen, was uns Sinn geben soll. Und hier das Bild ist natürlich ein bisschen schräg für uns. Ja, wer nimmt schon so Tiere und so? Aber doch, wir haben das Geschaffene an die Stelle des Schöpfers gesetzt. Und der Gedanke dahinter ist, weil Gott uns geschaffen hat, sind wir ihm gegenüber verantwortlich. Wir sind nicht autonom. Und weil Gott uns geschaffen hat, kann er von uns verlangen, dass wir ihn anbeten. Habt ihr schon mal überlegt, warum verlangt Gott eigentlich, dass wir ihn anbeten? Ist das nicht ein bisschen hochmütig? Haben wir diese Frage auch schon gestellt? Dann irgendwann habe ich den Hinweis erhalten, wenn Gott verlangen würde, dass man etwas anderes als sich ihn selbst anbeten würde, wäre das ja Götzendienst. Also Gott ist der einzige Gott, alles andere. Also wir können nur Gott anbieten, weil er ist unser Schöpfer, es gibt niemand sonst. Er ist der wahre Gott. Und weil er uns geschaffen hat und wir ihm gehören, kann er das auch von uns verlangen. Das ist das Erste, was ein Mensch verstehen muss. Dass er nicht so autonom ist, wie er es gerne möchte. Und wie oft höre ich bei Jungen, war gerade letzten Samstag an einem Geburtstag fest und dann so der Satz, ich muss gar nicht, nur mehr sterben und Steuern zahlen. Habe ich gedacht, ja, das ist wieder typisch. Und rauchen und was weiß ich noch alles, oder? Ich muss nichts. Ich bin autonom. Das ist das Erste, was der Mensch verstehen muss. Der erste Punkt ist, es geht um Gott. Zur Evangeliumsverkündigung gehört die Frage nach Gott. Und es gibt eine grundlegende Wahrheit, die der Mensch verstehen muss, damit er begreift, aha, das Evangelium ist eine gute Botschaft. Und das ist, dass hier ein Gott ist, der uns geschaffen hat, dem wir gegenüber Rechenschaft schuldig ist. Und dieser Gott, und das ist das Wunderbare, ist gut. Und je länger ich gläubig bin, desto mehr staune ich, dass das so ist. Stellt euch vor, Gott wäre nicht gut. Was dann? Stellt euch vor, eine andere Religion wäre richtig und wahr. Es ist ja letztlich keine Frage der Beliebigkeit, was mir gerade am besten gefällt. Stellt euch vor, Gott wäre nicht gut, das wäre erschrecklich. Aber das Wunderbarste ist, Gott ist gut. Und dieser Gott will sogar das Beste von uns. Er will nicht, dass wir irgendwelche Selbstmordattentäter sind. Gott will das Beste. Und wenn wir uns an seine Gesetze halten, bringt uns dann das Glück und Wohlergehen, wenn wir uns nicht daran halten, Unglück. Das ist das Erste, was der Mensch verstehen muss über Gott. Das Zweite ist, er muss auch verstehen, dass Gott heilig und gerecht ist. Und dass Gott den Schuldigen nicht ungestraft lässt. Eigentlich ist das ja eine gute Botschaft. Heute lese ich in einem Buch von einem amerikanischen Pastor, dass er ein Gespräch hatte mit einem jungen Studenten nach dem 11. September 2001. Und er spricht so mit ihm über den Glauben. Und dieser junge Student ist Atheist und sagt, nach dem Tod ist dann mal alles aus. Aber ich glaube auch, dass die Terroristen noch zur Rechenschaft gezogen werden, die da selbst und dieses Manöver und so. Nicht ganz logisch und so. Aber es zeigt die Sehnsucht des Menschen nach Gerechtigkeit. Auch der Atheisten. Eigentlich ist das eine gute Botschaft, dass Gott die Welt richten wird. Denn das heißt, dass jeder, der an mir schuldig wird, ja, der hört es dann mal von Gott. Das ist die gute Botschaft. Die schlechte Botschaft ist, ich höre es dann auch mal. Das ist die schlechte Botschaft. Ich glaube, jeder Mensch sehnt sich nach einem Gott, der die eigene Sünde ungestraft lässt, aber nicht die Sünden der Terroristen. Das Problem ist, Gott sieht auch meine Sünde nicht. Er toleriert und ignoriert keine Sünden. Das ist der erste Punkt vom Evangelium, das der Mensch verstehen muss. Zweiter Punkt ist ein Problem. Unser Problem besteht in der Auflehnung gegenüber Gott. Römer 1, Vers 23, fahren wir fort. Und sie haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, gleich dem eines vergänglichen Menschen und der Vögel und der Vierfüßigen und der kriechenden Tiere. Steht's nochmal? Die Wurzel und das tiefste Wesen der Sünde ist, dass wir als Menschen Gott nicht anbeten wollen und stattdessen etwas anderes zu Gott machen. Und jetzt mache ich eine kurze Zusammenfassung von Römer 1 bis 3. Wenn ihr das im Detail lest, dann seht ihr, in Kapitel 1 geht es um die Heiden, Kapitel 2 um die Juden, Kapitel 3 um alle Menschen. Und dann Kapitel 3 steht, Vers 9, was sagen wir denn nun? Haben wir Juden einen Vorzug? Gar keinen. Denn wir haben soeben bewiesen, oh, Paulus ist so gut, er beweist, denn wir haben soeben bewiesen, dass alle Juden wie Griechen unter der Sünde sind. Römer 3, Vers 9. Und dann Vers 11. Keiner ist gerecht, auch nicht einer. Dann Vers 19. Alle sind sie vor Gott schuldig. Und Vers 23, die Zusammenfassung. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollten oder sollen. Jeder Mensch rebelliert gegen Gott. Und zwar ist jeder Teil unserer menschlichen Existenz von der Sünde verdorben und steht unter der Macht der Sünde. Sind total verdorben von der Sünde. Und aus dieser Verderbnis der Sünde folgt das Sündigen. Und wir sündigen und übertreten die 10 Gebote. Und Paulus hat das bereits in Römer 1, 29 bis 31 dann ausgeführt, was das konkret bedeutet. Könnt ihr nachlesen. Da steht Neid, Mord und so weiter. Erfinderisch im Bösen sind wir auch. Das überlege ich mir auch ab und zu. Warum genau muss der Mensch nicht lernen zu sündigen? Warum können unsere Kinder sündigen? Haben sie es bei mir abgeschaut, vielleicht? Aber woher habe ich es gelernt? Ja, man kann es einfach. Man ist erfinderisch im Bösen. Dann lese ich manchmal, ja, der Mensch ist halt nicht zur Monogamie geschaffen. Habt ihr das auch schon gelesen? Ja, dann denke ich mir, ja, aber auch nicht zum die Wahrheit sagen. Auch nicht zum Nicht-Stehlen. Also sollen wir sagen, also stehlt, was das Zeug hält. Lügt einander an, dazu sind wir auch nicht geschaffen. Das fällt uns auch schwer. Ja, das nur so am Rande. Es geht nicht auf. Wir sind total Sünder. Und jetzt kommt in Römer 6, Vers 23 dann, die Konsequenz des Sündigens und der Sünde ist der ewige Tod. Die Hölle. Das ist das große Problem, die Trennung von Gott, die Gottlosigkeit. Und die Bilder in der Bibel über die Hölle sind ja schrecklich. Dort, wo das Zähneklappern ist, die Finsternis, Heulen. Und ich glaube, das sind nur so menschliche Bilder für etwas, was noch viel schlimmer ist. Diese beiden ersten Punkte sind alles andere als eine gute Botschaft. Eine unglaublich schlechte Botschaft ist das. Ich habe letztlich einen Podcast gehört über Prozesstheologie. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Und dann sagt die Interviewerin, weißt du, für mich spielt es überhaupt keine Rolle, ob das Narrativ der Bibel die wahr ist oder nicht. Ob es Jesus überhaupt gegeben hat oder nicht. Das ist so Prozesstheologie im krassesten Fall. Offener Theismus und Weiterführung, vielleicht noch nie gehört, macht auch nichts, finde es auch nicht lohnenswert. Aber dann sagt der Interviewpartner, also wenn das nicht die Wahrheit ist, dass Jesus gelebt und auferstanden ist, dann hätte es also bessere Narrative, also bessere Geschichten gegeben, die man sich da erfinden hätte können, als die Geschichte, die in der Bibel steht. Es gäbe doch eine bessere Geschichte, als dass wir nicht autonom sind als Menschen. Also wenn ich eine Geschichte erfinden würde, die mir passt, würde ich sagen, okay, Matthias, du bist okay, so wie du bist. Alle anderen sind einfach grundsätzlich falsch. Aber du bist okay, wie du bist. Du brauchst dich niemals zu verändern. Genieße dein Leben. YOLO. You only live once, oder? Du lebst nur einmal. Genieß das Leben. Das ist so der Grundsatz der jungen Menschen heute. Genieß dein Leben. Das wäre so die Botschaft, die ich erfunden hätte. Aber diese Botschaft der Bibel mit den ersten zwei Punkten, die finde ich gar nicht gut. Dann noch die Hölle und so. Ich meine, das ist nicht eine gute Botschaft. Aber Jesus hat selbst gesagt, der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen, was verloren ist und zu retten. Also, was sagt Jesus? Da gibt es Menschen, die sind verloren. Die müssen gerettet werden. Das ist doch keine gute Botschaft. Eine solche Botschaft ist nur dann gut, wenn wir glauben, dass wir wirklich verloren sind, dass wir gerettet werden. Es ist nur dann gut, dass ein Krankenauto zu mir kommt, wenn ich weiß, ich brauche es jetzt. Sonst finde ich es nur mühsam, mir da jemand sagt, du bist verloren, du brauchst Rettung. Aber wenn ich glaube, ja, ich brauche das, dann ist es plötzlich eine gute Botschaft. Und jetzt noch einmal Manuel Schmid aus diesem Artikel, er schreibt da, auf einer anderen Seite, ganz offensichtlich hatte Jesus es nicht nötig, anderen zuerst ihre Sündhaftigkeit und Erlösungsbedürftigkeit zu beweisen, um dann mit seiner Botschaft zu landen. So bitte, bitte, wenn ihr evangelisiert, redet nicht von Sünde, von Erlösung, von der Hölle. Das hatte Jesus auch nicht nötig, Menschen Angst einzujagen vor der Hölle und so. Mal zum einen spielt er hier Paulus gegen Jesus aus, weil Paulus macht es offensichtlich, er warnt vor der Hölle in Römer 1 bis 6. Zum anderen muss ich sagen, dass kein anderer in der Bibel mehr über die Hölle gepredigt hat als Jesus. Also, ja. Aber ich verstehe Manuel trotzdem auch ein Stück weit. Es ist keine gute Botschaft, heute von Sünden zu sprechen. In einer Welt, in der Pädagogik und Philosophie sagt, dass der Mensch gut ist. Dass nur die Gesellschaft und die Umwelt den Menschen verdirbt. Da ist es doch viel schöner zu sagen, ja, du bist okay. Als so etwas, was in der Bibel steht. Das Problem ist, wir können uns die Wirklichkeit nicht aussuchen. Das würden wir gerne in unserer postfaktischen Zeit, oder? Ich mache die Welt so, wie sie mir gefällt. Schöne Kindergeschichte. Ich glaube, es ist Pippi Langstrumpf, wenn ich mich richtig erinnere. Ich mache mir die Welt so, wie sie mir gefällt. 1 und 1 macht 4 und so, oder? Die Bibel sagt, wir Menschen sind vor Gott schuldig. Wir sind gottlos, ewig verloren. Auf uns wartet die Hölle. Und genau das muss der Mensch zuerst mal verstehen, dass er begreift, das Evangelium ist eine gute Botschaft. Und jetzt kommen wir zu dem, was wirklich gut ist. Der dritte Punkt. Gottes Lösung für die Sünde der Menschen ist der Opfertod und die Auferstehung von Jesus. In Römer 3, Vers 21 steht, jetzt aber. Das Wort aber ist ein ganz starkes Wort, vielleicht das stärkste Wort überhaupt. Wenn ihr Zeitung lest, großer Zeitungsheader, steht da oben so groß, das Flugzeug ist abgestürzt, groß, oder? Und im Text steht dann, aber es wurde niemand verletzt. Denke ich mir, ja, cooler Titel, aber ja, nicht so weltbewegend. Aber. Oder wenn der Arzt dir sagt, du hast Krebs, aber er ist gut zu behandeln, denke ich mir, ja, schlimme Nachricht und doch eigentlich nicht so schlimm. Oder wenn jemand dich anruft und sagt, dein Sohn, er hatte gerade einen Autounfall, aber es geht ihm gut. Aber. Das Problem der Welt, unserer Welt, ist, dass das Aber nicht immer kommt. Und wir alle haben Momente erlebt im Leben, da hätten wir gerne noch ein Aber gehabt. Das ist passiert. Punkt. Gott sei Dank gibt es in der Weltgeschichte ein Aber. Jetzt aber, 3,21. Jetzt aber ist ohne Zutun des Gesetzes und so weiter. Jetzt aber. Jetzt kommt die Lösung. Römer 3,23 geht weiter. In Vers 24. Alle sind Sünder, aber werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Aber, Römer 6, 23. Der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes in Christus Jesus ist das ewige Leben. Aber, so schön. Das ist das Dritte, was der Mensch verstehen muss. Das, was Jesus für uns getan hat. Und damit hängt alles zusammen, was Jesus ist. Man nennt das in der Theologie die Christologie. Und jetzt betone ich noch einmal, warum es so wichtig ist, nicht nur zu sagen, es ist der Gleiche, den wir glauben, und nicht nur das Was. Wir wissen doch nur wegen dem, was wir aus der Bibel gewinnen, wer Jesus ist. Die Bibel sagt uns, Jesus war ganz Mensch und ist doch ganz Gott geblieben. Das sehen wir in keinem Bibelvers direkt, aber in dem Gesamtzeugnis der Heiligen Schrift. Und das wird uns auch deutlich durch die Jungfrauengeburt. Wir haben es vorher gesungen, vielleicht habt ihr es mit gutem Gewissen gesungen, weil ihr es selbst auch glaubt. Geboren von einer Jungfrau. Glaubst du das? Dann gehörst du zu einer großen Minderheit. Ich glaube es auch. Entscheidend ist ja nicht, was die Mehrheit glaubt, sondern was wahr ist. Oder? Das ist noch gut in der Theologie. Ich glaube es. Ja, Jesus blieb ganz Gott und ist doch ganz Mensch geworden. Geboren von einer Jungfrau, wird heute größtmöglich in Frage gestellt. Dann lebte Jesus sündlos, starb schuldlos am Kreuz, nahm meine Sünden auf sich, weil er selbst keine Sünden getan hat. Und der tiefe Grund steht in 2. Korinther 5, Vers 21. Den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Das ist Evangelium. Gott hat den sündlosen Jesus zur Sünde gemacht, damit ich, der Sündige, sündlos werden kann. Damit ich gerecht werde. Das ist ja die große Frage, die auch schon Luther hatte. Wie werde ich gerecht vor Gott? Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Wie werde ich gerecht vor ihm? Und dann hier, durch die Verbindung, neue Genfer Übersetzung, Luther schreibt mehr von der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, weil er mehr den forensischen, den juristischen Aspekt betont hat, dass wir gerecht gelten. Ich glaube, wir werden auch gerecht gemacht. Gerecht vor Gott. Für jede Sünde muss jemand sterben. Im Alten Testament starb ein Opfer, im Neuen Testament stirbt entweder Jesus oder wir. Das ist die große Frage. Wer stirbt? Sünde dürfen wir nie bagatellisieren. Es muss immer jemand sterben für eine Sünde. Wie gut, dass Jesus für uns gestorben ist. Dann ist Jesus auch auferstanden am dritten Tag. Wäre Jesus tot geblieben, wie jeder andere Retter, Lehrer oder Prophet, hätte sein Tod gar nichts bewirkt. Wäre so gewesen wie meiner und deiner dann mal. So aber hat Jesus Sünde, Tod und Teufel besiegt. Das alles sehen wir aus der Bibel. Christologie. Wer ist Jesus Christus? Was hat er für uns getan? Und das muss ein Mensch begreifen. Ja, Gott ist der einzige Weg. Jesus Christus ist der einzige Weg zum Vater. Ich brauche Jesus. Jetzt kommt der vierte Punkt. Wir können Anteil an Gottes Rettung bekommen, wenn wir an Jesus glauben. Römer 3, 22. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Das Evangelium ist eine gute Botschaft, aber nur für den, der auch glaubt. Für alle anderen ist es keine gute Botschaft. Die Frage ist, wie wird das Evangelium zu einer guten Botschaft für mich? Die Bibel sagt, durch den Glauben. Das steht auch so in Römer 4, Vers 5 und Vers 7. Ich lese auch das noch. Dem aber, der nicht mit Wirken umgeht, geht es jetzt um uns Menschen, dem aber, der nicht mit Wirken umgeht, glaubt aber an den, der die Gottlosen gerecht macht, dem wird sein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit. Also es geht darum, ich glaube, Jesus ist für mich gestorben, an meiner Stelle. Und dann kann ich so gerecht werden vor Gott. Vers 7, selig sind die, denen die Ungerechtigkeiten vergeben und denen die Sünden bedeckt sind. Glaube und Buße ist auch das, was Jesus gesagt hat. Glaubt an das Evangelium, tut Buße. Das ist das Vierte, was ein Mensch verstehen muss. Wir können nichts tun, um das ewige Leben zu bekommen. Jesus hat alles für uns getan, aber jetzt ist von mir eine Reaktion auf das, was Jesus getan hat, gefordert. Es geht darum, dass ich Buße tue. Buße ist ein anderes Wort für Bekehrung in der Bibel. Umkehr. Buße. Ich kehre um. Ich lebe nicht mehr für mich selbst, sondern für Jesus. Und Glaube ist ein Vertrauen in der Bibel. Ich vertraue auf Jesus Christus, vertraue ihm mein Leben an. Er darf Herr sein über mein ganzes Leben. Ihr habt gesehen, das sind vier Punkte. Es gibt auch diese vier Punkte-Armbänder, die ich ziemlich gut finde. Ich finde es nur schade, dass der erste Punkt ein bisschen zu wenig auf Gott eingeht. Nur sagt, Gott liebt dich. Und wenig darüber sagt, dass Gott auch der Schöpfer ist und wir ihm gegenüber verantwortlich sind. Ich meine, ich liebe euch auch und alle Menschen und so. Trotzdem seid ihr mir gegenüber nicht verantwortlich, wie ihr euer Leben lebt, oder? Also zumindest nicht jeder Mensch, den ich liebe, ist mir gegenüber verantwortlich. Aber weil Gott uns nicht nur liebt, sondern uns auch geschaffen hat, deshalb. Das, diese vier Punkte, finde ich super. So kann man das Evangelium auch gut erklären. Jetzt, was ist das Evangelium nicht? Da gehe ich ganz kurz darüber. Das Evangelium ist nicht nur, Jesus ist Herr. Manche sagen heute, ja, es ist vor allem entscheidend, dass du sagst, Jesus ist Herr. Das stimmt. Jesus ist Herr ist ein wichtiges Glaubensbekenntnis. Es war das Glaubensbekenntnis der ersten Christen. Aber Jesus ist nicht nur mein Herr, sondern auch mein Retter. Ich brauche auch Vergebung der Sünden, nicht nur einen Herrn. Das Evangelium ist nicht alles. Manche sagen auch, ja, die ganze Bibel ist Evangelium. Also verkündige die Bibel, dann evangelisierst du. Ich sage, die Bibel ist die Grundlage des Evangeliums. Aber das Evangelium ist dann die gute Botschaft auf den Punkt gebracht. Nicht alles, was wir glauben, tun und leben, ist Evangelium. Vielleicht ist das so wichtig, ja. Geht mal auf die Straße, evangelisiert. Dann beginnt ihr einfach mal etwas aus der Bibel vorzulesen. Ist das dann evangelisieren? Ich sage nein. Ja, nicht alles, was in der Bibel steht, ist Evangelium. Es gibt auch noch Gesetz und andere gute Lehren, die dann folgen, wenn jemand ans Evangelium glaubt. Jesus hat gesagt, und lehrt sie halten alles, was ich euch geboten habe. Das ist dann Jüngerschaft. Das Evangelium ist nicht alles. Das Evangelium ist nicht guter Rat, sondern gute Nachricht. D.A. Carson schreibt, weil das Evangelium eine Nachricht ist, und zwar eine gute, muss es verkündigt werden, wie man es mit Nachrichten ebenso macht. Das Evangelium liefert für Ethik und Lebensweisheit und systematische Theologie eine gute Grundlage, aber es ist selbst etwas anderes, eine gute Nachricht, die öffentlich bekannt gemacht werden soll. Ihr sagt, D.A. Carson, vor allem auch, dass das Evangelium verkündigt werden muss. Manche Gläubige sagen heute, es ist nicht so wichtig, was wir sagen, sondern was wir tun. Und die Bibel sagt das aber nicht. Sie sagt, das Evangelium muss verkündigt werden. Und das braucht Worte. Manche sagen, evangelisiere und wenn nötig, gebrauche Worte. Ich sage, evangelisieren macht man immer mit Worten. Natürlich ist ein Lebensstil, der dazu passt, entscheidend wichtig. Natürlich ist ein Zeugnis wichtig. Ich finde gerade für die Evangelisation Zeugnisse sehr bedeutend, kraftvoll. Aber es ist nicht das Evangelium ein Zeugnis. Das Evangelium ist gute Nachricht. Ist auch nicht einfach nur guter Rat. Ah, ist schön, wenn du so ungefähr so leben würdest. Es ist viel ernster. Wenn ihr dann mal Römer 10 lest, dann steht dort, wie aber sollen sie glauben, schreibt Paulus, wenn ihnen nicht verkündigt wird. Wenn da nicht diejenigen sind, die gehen und verkündigen. Und deshalb möchte ich ganz fest betonen, das Evangelium muss mit Worten verkündigt werden. Es muss gepredigt werden, denn nach Römer 10, Vers 17 kommt der Glaube aus der Predigt, aus der Verkündigung oder aus dem Hören. Viertens, das Evangelium ist keine Ansichtssache, sondern Tatsache. Ich kann das nicht beliebig verändern, wie es mir gerade passt. Ich kann es dosieren. Ja, hoffentlich dosieren wir es. Das hören wir dann in 2 Wochen, in 4 Wochen. Bringt auch nichts, wenn man einfach mal jemanden nimmt und sagt, so, jetzt hörst du mir mal eine Stunde zu. Tack, erster Punkt, zweiter Punkt, zack und so. Ja, das wäre schade. Natürlich sollen wir es auf den Menschen anpassen, dass er es verstehen kann, aber nicht den Inhalt. Wir können den Inhalt nicht anpassen. Aber Gott drängt sich auch nicht auf. Wenn jemand nicht glauben will, dann will er nicht glauben. Das ändert nichts an seinem Wert und an der Liebe, die Gott für einen Menschen hat. Und die auch, auch wir sollen diese Menschen genau gleich lieben, ob sie glauben oder nicht. Auch sagt die Bibel, dass Gott alleine Glauben bewirkt als Frucht der Evangelisation. Also der Heilige Geist verkündigt durch uns das Evangelium und dann bewirkt er Glauben. Das ist ein Geschenk, deshalb beten wir, dass Menschen sich bekehren. Das Evangelium ist nicht soziales oder gesellschaftliches Engagement. Soziales Engagement ist die Antwort auf das horizontale Problem. Wir Menschen haben viel Leid verursacht und zum Teil auch nicht verursacht und leiden trotzdem. Und da wollen wir helfen. Aber das Evangelium ist nicht soziales Engagement. Das Evangelium ist die Antwort auf das vertikale Problem zuerst. Wir sind Sünder Gott gegenüber. Wir brauchen Versöhnung zwischen Gott und Mensch. Und dann bewirkt das die Versöhnung zwischen Mensch und Mensch. Und soziales Engagement ist dann die Folge. Soziales Engagement ist nur zeitlich hilfreich. Evangelisation ist ewig von Nutzen. Soziales Engagement kann und soll eine Empfehlung für das Evangelium sein. Es wird auf jeden Fall die Auswirkung des Evangeliums sein. Aber es darf nie die Stelle des Evangeliums einnehmen. Kirchen, die nur das soziale Engagement predigen, aber nicht das Evangelium, sind letztlich sehr moralistisch in ihrer Verkündigung, sehr werkgerecht. Weil es wird gesagt, du sollst lieb leben, du sollst für die Hunger leiden, du sollst, ohne dass auch gesagt wird, was Jesus getan hat, dass Jesus der einzige Weg in den Himmel ist. Soziales Engagement ist die Folge des Evangeliums, aber nicht das Evangelium. Kommt langsam zum Schluss. Welche Auswirkungen hat das Evangelium für uns? Weil zuerst sollen wir Buße tun, glauben. Also wenn du da sitzt und noch nie Buße getan hast, nicht an Jesus glaubst, die erste Auswirkung ist, ich tue Buße. Sage Jesus, bitte vergib mir meine Schuld, vergib mir meine Sünden. Und so wird Jesus zu meinem Retter. Und dann sage ich, Jesus, komm du in mein Leben. Oder ich sage vielleicht, Jesus, ich vertraue dir mein Leben an. Jesus, du sollst jetzt mein Herr sein, so wird Jesus zu meinem Herrn. Die zweite Auswirkung, Ruhe und Frieden. Wenn du Christ bist, dann genieße mal einfach das Evangelium. Genieße es. Gott hat alles für dich getan. Genieße es. Wir müssen nichts tun, um gerettet zu werden. Genieße es. Manche Gläubige fühlen sich nur an bestimmten Tagen gläubig. Dann, wenn sie gerade stille Zeit gemacht haben, dann, wenn sie gebetet haben, dann, wenn sie in den Gottesdienst gegangen sind, dann, wenn sie mal eine Sünde nicht getan haben. Heute fühle ich mich jetzt gläubig. Die Bibel sagt, Jesus hat alles für dich getan. Und ihr kennt mich, alles, was ich jetzt aufgezählt habe, ist natürlich wichtig. Aber Jesus hat alles für dich getan. Genieße das Evangelium. Klar, ich bin froh, ist nicht nur Ruhe und Frieden, sondern geht das Evangelium auch noch ab. Dritte Auswirkung ist dann auch Liebe zu Gottes Leuten. Wenn wir verstanden haben, wie groß Gottes Vergebung ist für uns, dass ich das nicht verdient habe, dann vergebe ich auch den anderen. Denn da wird jemand an mir schuldig und ich merke, das ist ja gar nicht so schlimm, was der mir angetan hat im Vergleich zu dem, was Gott mir vergeben hat. Bitte, ich bagatellisiere nicht. Jede Sünde, die mir angetan wird, auch für die muss jemand sterben. Das ist unglaublich schlimm. Aber mir wurde noch viel mehr vergeben. Ich kann nicht verstehen, wenn Gläubige anderen nicht vergeben können. Oder anderen einfach mit ihnen vor Gericht gehen. Und unglaublich für die Gerechtigkeit kämpfen und dabei vergessen, wie ungerecht Gott mit uns ist, dass er uns vergeben hat. Das ist total ungerecht. Ich hätte den Tod verdient, das wäre gerecht. Und deshalb vergeben wir auch dem anderen, auch wenn das ungerecht ist. Und dann das vierte noch, wir sollen der Welt das Evangelium verkündigen. Gottes Ziel mit der Welt war die Rettung, Gottes Ziel mit Jesus war die Welt zu retten. Nun ist dummerweise Jesus nicht mehr da und er hat diesen Auftrag uns übertragen. Gesagt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und dann sagt er noch, empfangt Heiligen Geist. Ah, ich bin so froh. Haben wir noch den Heiligen Geist. Denn dieser Auftrag, der ist doch total überfordernd. Ich bin doch unzulänglich. Also Jesus, hättest du nicht einen besseren Weg gehabt, um die Welt zu retten, als dass wir das verkündigen sollen? Unglaublich. Wir sind unzulänglich dafür. Aber das hat Gott nicht davon abgehalten, uns trotzdem zu beauftragen. Und so leben wir aus seiner Kraft, aus der Vergebung, aus der Gnade und verkündigen allen Menschen das Evangelium. Gott hat bestimmt, dass das Evangelium durch das gesprochene Wort der Seinen verkündigt werden soll. Einen anderen Weg gibt es nicht. Wir als Christen sind die Einzigen, die die wahre rettende Botschaft haben. Das ist eine unglaubliche Verantwortung, aber auch eine große Ehre. Ich schließe das Referat mit einem Zitat von Greg Gilbert aus dem Buch Was ist das Evangelium? Er schreibt, es gibt viele gute Dinge, die wir als Christen tun können. Doch Fakt ist, dass die meisten dieser guten Dinge auch prima von Leuten erledigt werden, die keine Christen sind. Aber wenn wir Christen nicht das Evangelium von Jesus verkündigen, wer wird es dann tun? Niemand. Ich bete. Herr Jesus, ich bin überzeugt, alle oder die meisten, die heute hier sind, kennen das Evangelium. Und heute war es vielleicht ein bisschen ausführlicher, systematischer, theoretischer, trockener. Ich danke dir, Jesus, dass du für mich gestorben bist. Ja, ich bin schuldig. Du, Jesus, hast meine Schuld auf dich genommen. Vielen Dank für diese Ungerechtigkeit, die du mir erwiesen hast, dass ich gerecht sein darf. Vielen Dank für dieses Geschenk. Und ich bitte dich, dass wir als Gemeinde dieses Evangelium weitergeben können, dass es verstanden wird. Bitte schenk, dass in 2 Wochen ich das so richtig gut erklären kann, wie unsere Mitmenschen ticken, damit wir aus Liebe zu ihnen diese wunderbare Botschaft verkündigen können. Bitte, Jesus, gebrauche uns. Amen.